again.
Das Frauenufo auf 102,3 MHz.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. September 1991.
Ja, hallo, liebe Freunde, es ist Mittwoch, 18 Uhr, der Jingle ist zensiert, wie ihr hört, und die Stunde des Fraueninfos ist gekommen. Heute gibt es tatsächlich eine ganze Stunde im Fraueninfo, und zwar eine ganze Stunde zu einem Thema. Es gibt eine Hintergrundsendung über sahrauische Frauen, das heißt über die Frauen der Westsahara. Die Sendung ist sozusagen eine Leihgabe der Internationalismusredaktion von Radio Dreieckland, und sie wurde schon im Oktober letzten Jahres gemacht. Nächsten Mittwoch zur selben Zeit, also um 18 Uhr, gibt es dann im Fraueninfo hoffentlich wieder mehrere Berichte und einen neuen Jingle, da der alte, den ihr gerade gehört habt, sozusagen seinen Effekt erfüllt hat. Aber dazu hört ihr dann nächsten Mittwoch mehr, um 18 Uhr. Jetzt also die Sendung über die Frauen in der Westsahara.
Viele von euch werden bestimmt die Situation kennen. Samstagmittag im Supermarkt, es ist viel zu voll, der Einkaufszettel liegt vergessen zu Hause auf dem Küchentisch. Was war es denn bloß alles, was ich einkaufen wollte? Nach etlichem Gedränge und Generve lande ich an der Gemüsetheke. Die Verkäuferin tippt wie am Fließband Preise in die Waage ein, verknotet Plastiktüten mit Grünzeug und dann geht's los. Ich frage sie, sind die Äpfel auch nicht aus Chile? Die Orangen womöglich aus Israel, die Weintrauben aus Südafrika, die Kokosnüsse aus Haiti. Denn all dieses Zeugs fällt ja unter meinen Boykott gegen die Waren aus Unterdrückerregimes und Rassistenländer. Nur, ich bin eigentlich noch nie auf die Idee gekommen, Produkte aus dem Königreich Marokko zu boykottieren. Ich hoffe, dass ihr auch wisst nach dieser Sendung, warum ich das ab heute tue.
Das war ein Ausschnitt aus einer Sendung 1989. Waren aus dem Königreich Marokko sind bis heute zu boykottieren. Und warum das immer noch so ist, darüber reden wir in unserer heutigen Sendung. Anlass dazu war eine Veranstaltung in der Ausländerinitiative Südwind am 4. Oktober, in der zwei Frauen aus der Westsahara anwesend waren und in einem Dia-Vortrag ihre Situation eindrücklich dargestellt haben. Es geht dabei darum, dass das Volk der Sahrauis, also ein Nomadenvolk in der Westsahara, seit ungefähr 15 Jahren für ihre Unabhängigkeit von Marokko unter dem König Hassan II. Kämpft und dabei jetzt ein ganzes Stück weitergekommen ist und vor allen Dingen durch diplomatische Bemühungen und ihren langanhaltenden Befreiungskampf. Zuerst mal sollt ihr aber erfahren, wie es überhaupt dazu gekommen ist.
Die Demokratische Arabische Republik Sahara liegt nur 4 Flugstunden von West-Berlin entfernt.
Nur 150 Kilometer liegt sie östlich der von uns so heiß geliebten Ferienstrände der Kanarischen Inseln, an der Nordwestküste Afrikas. Ein Land etwa so groß wie die Bundesrepublik, mit einer Bevölkerung zwischen einer Viertel und einer halben Million meist ehemaligen Nomaden. Bis 1975 war die Westsahara spanische Kolonie. Allerdings bekamen die Interessenvertreter der spanischen Regierung kein Bein auf den Boden. Und im Landesinneren der Wüste schon gar nicht. Die sahrauischen Nomadenstämme hatten bis in die 50er Jahre hinein gegen die Fremdherrschaft der Kolonialisten rebelliert. Nicht nur gegen die Spanier, sondern auch gegen die Franzosen, die die umliegenden Gebiete, die Protektorate Marokko und Mauretanien, besetzt hielten. In den 60er Jahren begannen entscheidende Veränderungen für die sahrauische Bevölkerung. Wegen der Entdeckung der riesigen Phosphatvorkommen, später wurden auch Eisenerze, Uran und Öl gefunden, schlossen sich internationale Konzerne zusammen und die kapitalistische Ausbeutung der Kolonie Westsahara begann. Die Posten der Besatzer wurden befestigt und ausgebaut. Lastwagen als effektivere Transportmittel verdrängten das Kamel. Und die sahrauischen Nomaden passten nun weder in das Konzept eines durch Grenzen festgelegten kolonialen Staatsgebietes, noch waren sie als frei herumziehende Nomaden in die Uniform des modernen Industriearbeiters zu stecken. Die Sahrauis waren rebellische Stämme gewesen, die man im Zaum halten wollte, aber das Nomadentum bedrohte nun die geplante Ausbeutung der Rohstoffe und der Menschen. Rohstoffe, auf die vor allem die europäischen Länder scharf waren. Es begann eine Repression gegen die Nomaden, die ihre Existenzgrundlagen zerstören sollten. Der Karawanenhandel sollte verhindert werden. In kurzer Hand schlossen die Spanier die Grenzen für die nomadisierenden Stämme. In Strafexpeditionen schossen spanische Soldaten ganze Viehherden zusammen. Wasserbrunnen wurden absichtlich vergiftet. Die Sahrauis sollten dadurch gezwungen werden, entweder in die angrenzenden Länder zu flüchten oder sich in den Städten zwangsweise anzusiedeln als potenzielle Arbeitskräfte. Die Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen zwang die Sahrauis, mit den 50.000 spanischen Besatzern Handel und Kleingewerbe zu treiben, oder sie verdingten sich als Arbeiter in den Phosphatminen der Konzerne. Der größte Teil der Sahrauis lebte jedoch unter diskriminierenden Bedingungen als arbeitslose Familien in den Slums der Städte. Spaniens Franco-Diktatur zeigte sich dort als großzügiger Sozialhilfeverteiler, denn ein abhängiger Slumbewohner ist allemal verfügbarer als ein ökonomisch unabhängiger Nomade. Das Ergebnis dieser Entwicklung war, dass 1974 die Hälfte der Sahrauis in den drei großen Städten Dakhla, El Aaiún und Smara lebten.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. September 1991.
Die politischen Veränderungen der 60er Jahre brachten den unter kolonialer Fremdherrschaft stehenden Völkern die formale Anerkennung ihres Rechts auf Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Zunächst auf der Ebene von UNO-Resolutionen, die praktisch keinerlei Konsequenzen hatten. Auch Spanien erkannte, zum Teil durch internationalen Druck, dass die Zeit von Zugeständnissen in der Westsahara gekommen war. Sie errichteten eine Art Scheinparlament, in dem 82 Vertreter der sahrauischen Stämme beratende Stimmen innehatten. Womit Spanien nicht gerechnet hatte, war das Erstarken einer nationaldemokratischen Bewegung in der Westsahara, die mehr und mehr Anhängerinnen und Anhänger fand. 1970 kam es zu einer Massendemonstration, deren politische Inhalte eher gemäßigt waren. Dennoch versuchten die spanischen Kolonialisten, die Demonstration aufzulösen und begannen, in die Menge zu schießen. Es gab 40 Tote, Hunderte von Verwundeten, Tausende von Verhafteten. Die Mobilisierung der Sahrauis war trotz der grausamen Repressionswellen nicht mehr aufzuhalten. Aus den Erfahrungen mit den Kolonialherren zogen die sahrauischen Frauen und Männer die Konsequenz, dass der friedliche Weg allein nicht zur Befreiung ihres Landes führen kann. 1973 wurde die Frente Polisario gegründet, die in kurzer Zeit breiteste Unterstützung in der sahrauischen Bevölkerung fand. Die Frente beginnt den bewaffneten Kampf. 1973 greift sie den spanischen Militärstützpunkt Kanga an. Die stärker werdende Befreiungsbewegung und der Druck der UNO veranlasst Spanien, eine Volksabstimmung unter den Sahrauis anzukündigen und das Land in die Unabhängigkeit zu entlassen. Aber nun, 1974, traten die Nachbarländer Marokko und Mauretanien auf den Plan. Ihre schon früher erhobenen Gebietsansprüche auf die Westsahara werden immer aggressiver und sie beginnen, eine militärische Invasion vorzubereiten. Vor allem Marokkos König Hassan II. Preschte voran. Er verfolgte im Wesentlichen zwei Ziele mit seiner Expansionspolitik. Einmal will er die reichen Rohstoffvorkommen der Westsahara unter seine Kontrolle bringen. Die riesigen Phosphatlagerstätte sollen Marokkos Stellung als Phosphatexportland stärken. Phosphat ist wichtiger Grundstoff der weltweit expandierenden Düngemittelindustrien der Chemie-Multis. Zum anderen sollte der Vorstoß in die Westsahara die marokkanische Armee von ihren innenpolitischen Ambitionen ablenken. Sie hatte Anfang der 70er Jahre nicht weniger als 3 Putschversuche gegen den prowestlichen König unternommen. Hassan von Marokko droht Mauretanien und Algerien, das nordöstliche Nachbarland der Westsahara, er könne seine Haltung ihnen gegenüber überprüfen, falls sie seinen Gebietsanspruch auf die Sahara nicht unterstützten. Die marokkanische Presse beginnt Algerien wütend zu kritisieren. Ende 1974 kommt es zu den ersten Guerilla-Anschlägen der Frente Polisario gegen die Phosphatminen in Bukra, an denen technischen Einrichtungen Krupp und Klöckner mitgebaut haben. Marokko ist auf Aggressionskurs. Unterstützt von einem der mächtigsten imperialistischen Ländern der Welt, den USA, die in Vietnam ihren schmutzigen Krieg führen. Regelmäßige Waffenlieferungen aus den USA erreichen Marokko. Die amerikanische Militärhilfe wächst von 14 Millionen Dollar 1975 bis auf mehr als 30 Millionen US-Dollar im Jahre 1976. Ende 1975 ist dann die spanische Franco-Regierung bereit, von der Westsahara den größeren nördlichen Teil an Marokko abzugeben und den kleineren südlichen Teil an Mauretanien. Diesem Madrider Abkommen folgt die militärische Invasion durch Marokko und Mauretanien. Marokkos Armee beginnt ein Vernichtungsfeldzug gegen die sahrauische Bevölkerung.
Thank you. Lukas Propaganda versucht zunächst, den Sahara-Feldzug der Armee als einen Spaziergang darzustellen. Aber die Kriegsrealität ist brutal. Hunderte saharauischer Frauen, Männer und Kinder werden verhaftet, misshandelt, aus ihren Häusern geworfen oder getötet. Die Besetzung jeder Stadt ist mit Massakern verbunden. Der Terror der Besatzungstruppen löst eine Fluchtwelle in die von der Frente Polisario kontrollierten Gebiete aus. Dort bilden sich große Flüchtlingslager, die Marokko in den ersten Wochen des Jahres 76 mit Phosphor- und Napalmbomben angreift. 25.000 Sahrauis fallen diesen Angriffen zum Opfer. Daraufhin öffnet Algerien seine Grenzen für die Flüchtlinge. In der Nähe des Wüstenortes Tindouf überträgt Algerien der Polisario ein Gebiet zur Verwaltung, in dem die verfolgten, unterernährten Menschen sich sammeln konnten. Trotz der Repression, trotz Verfolgung und Exil geben die Sahrauis das Ziel ihres eigenen Staates nicht auf. 1976 wird die Demokratische Republik Sahara proklamiert, ein Staat, der das Überleben der Menschen im Exil und den militärischen Widerstand gegen die Besatzungsmacht zu organisieren hatte. Nach zahlreichen militärischen Niederlagen gegen die Polisario und dem wirtschaftlichen Ruin im eigenen Land kommt 1978 in Mauretanien eine neue Regierung an die Macht, die ein Jahr später mit der Polisario Frieden schließt. Mauretanien verzichtet auf alle Gebietsansprüche, aber Marokko setzt seinen Eroberungskrieg allein fort und beansprucht auch den Süden der Westsahara für sich. Zum Teil gelingt es der Frente aber, eroberte Städte wieder einzunehmen oder Nachschubwege in Südmarokko zu unterbrechen. Der Marine und der Luftwaffe Marokkos werden Niederlagen zugefügt. 1980 erkennt die UNO-Vollversammlung die Frente Polisario als Repräsentantin des sahrauischen Volkes an. Insgesamt haben dies bis heute 73 Länder getan. Mit massiver Waffenhilfe aus den USA, Südafrika und Frankreich und mit der Ausrüstungshilfe der BRD eskaliert Marokko den Krieg. Seit 1982 versuchen die Truppen König Hassans, Teile der Westsahara durch den Bau von Befestigungswällen gegen die sahrauischen Kämpfer abzuschotten. Diese bis heute über 2000 Kilometer langen Mauern wurden von einer amerikanischen Firma mit einem elektronischen Frühwarnsystem ausgerüstet, das über 200 Millionen Dollar gekostet hat. Marokko setzt amerikanische Splitterbomben ein, der Wüstenboden wird vermint, US-Kampfhubschrauber und französische Mirage-Bomber fliegen unter marokkanischer Regie die Angriffe gegen die Sahrauis. 1983 beschließt die OAU, die Organisation der Afrikanischen Staaten, eine Aufforderung an die beiden Kriegsparteien.
Die Aufnahme direkter Verhandlungen, um einen Waffenstillstand zu erreichen und die Durchführung einer Volksbefragung ohne administrative oder militärische Zwangsmittel unter Aufsicht der OAU und der Vereinten Nationen.
Die Frente Polisario hat zwischen 75 und heute vielfache Aktivitäten auf politisch-diplomatischer Ebene international gezeigt, um den Krieg zu beenden. Mittlerweile sind 30.000 Kämpfer der Sahrauis militärisch ausgebildet, um gegen die hochgerüstete Armee Marokkos zu kämpfen. Die Frente hat sich zu den Verhandlungen bereit erklärt. Im Januar 1989 gab es das erste Treffen zwischen der Polisario und König Hassan von Marokko. Die wichtigste Bedingung für die Polisario bezüglich des Referendums ist der Abzug der marokkanischen Armee. Seit Januar 1989 verschleppt und verzögert Marokko die Durchführung des Friedensplanes. Am 21. August hatte Hassan II. Erklärt, dass er nie mit der Polisario verhandeln werde, weil er ja mit Marokkanern nicht verhandeln könne. Seit dem 7. Oktober 1989 sind die Kämpfe in der Westsahara wieder aufgeflammt. Hassan II. Weigert sich, die Treffen wieder aufzunehmen und verstärkt dafür seine Kampagne zur Spaltung der Polisario und versucht, sie diplomatisch zu isolieren. Durch das Angebot von Geld und technischer Hilfe will er bei den Staaten, die die Sahrauische Republik anerkannt haben, erreichen, dass sie ihre Beziehungen einfrieren. Die Frente Polisario hat seit einigen Monaten diplomatisch und militärisch eine neue Offensive begonnen.
Sit down, Ihr hört das Tagesinfo vom 18. September 1991.
Ja, das war also der Stand bis 1989. Und jetzt inzwischen hat sich noch einiges getan. Und zwar die Bemühungen der UNO haben sich verstärkt, haben sich vermehrt. Und es sieht so aus, als ob es tatsächlich sein kann, dass es zu diesem Friedensplan kommt. Dazu haben sich auch die saharauischen Frauen, die in Freiburg waren, geäußert.
Für uns ist es klar, dass sich etwas ändern muss. Erstens werden wir so lange weitermachen, bis wir die Unabhängigkeit erreicht haben. Zweitens ist dies ein Konflikt, wie viele in der Welt, der indirekt die Stabilität der Region beeinflusst, ähnlich wie in Namibia, Zentralamerika und so weiter.
Indirektamente influyen en la estabilidad de la región. Por lo tanto, como mismo se resolvieron otros conflictos, como el problema de Namibia, como problemas en Centroamérica, como el de Nicaragua, se tiene que resolver el conflicto del Sahara Occidental. Tercero,
Drittens haben die UNO und die Organisation Afrikanischer Staaten einen Friedensplan angeboten. Dabei soll ein freies Referendum durchgeführt werden, in dem jeder Sahrawi seinen eigenen Willen ausdrücken kann, sowohl die im von Marokko besetzten Gebiet als auch in den Flüchtlingslagern. Sie sollen sich entscheiden, ob sie zu Marokko gehören oder unabhängig sein wollen.
En el que el pueblo saharaui puede expresar su propia voluntad.
En la zona ocupada.
Ajá. Y en las zonas y en los campamentos también. Todo el pueblo saharaui. Todo el que está incluido en el último censo español.
Aber die Voraussetzung für das Referendum ist, dass es ohne Druck durchgeführt wird, ohne marokkanisches Militär, das die Bevölkerung einschüchtert. Die saharauische Regierung ist für diesen Plan. Als Zeichen von gutem Willen hat sie 200 marokkanische Gefangene freigelassen, aber Hassan II. Wollte diese nicht wieder aufnehmen.
Desde que se inició el plan de paz, el gobierno saharaui siempre estaba dispuesto. Hizo varias iniciativas, tales como la liberación de 200 prisioneros marroquíes, que Hassan II no quiso recibir, no los dejó entrar en Marruecos. Segundo, hemos hecho
Zweitens haben wir mehrere Waffenstillstände eingehalten, die Marokko aber nur für militärische Aktionen ausgenutzt hat. Drittens hat es direkte Verhandlungen gegeben bis zum 4. Februar 1989 in Marrakesch. Dann hat Hassan weitere Verhandlungen abgelehnt.
Tercero, la disposición a la negociación directa, que Marruecos estuvo siempre negando a la misma antes del primer encuentro que fue el 4 de febrero en Marrakech del 89 y después no quiso continuar el diálogo. No obstante, nosotros seguimos.
Wir sind darauf angewiesen, mit internationalen Organisationen wie der UNO zusammenzuarbeiten, damit es eine friedliche Lösung gibt unter ausländischer Aufsicht.
Tanto la de la OUA como la de la UNO para que se realice un referéndum libre de cualquier presencia extranjera.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. September 1991.
Die Frau, die ihr vorhin sprechen gehört habt, das war Hira, eine der Frauen, die am 4. Oktober im Südwind war. Sie ist 25 Jahre alt und lebt und arbeitet in einem der saharauischen Flüchtlingslager auf algerischem Gebiet. Die andere Frau, die da war, heißt Noara. Sie lebt und arbeitet ebenfalls in dem gleichen Lager. Sie hat zwei Kinder, ist Erzieherin und gleichzeitig hat sie vielfältige Aufgaben in der saharauischen Gesellschaft.
Ich stamme aus einer Nomadenfamilie. 1975 wurden wir von den Marokkanern mit Napalm angegriffen. Meine Familie wurde bei der Flucht auseinandergerissen. Ich bin zu Fuß geflüchtet. Ich war 11 Jahre alt. Ich war mit meiner Mutter auf einer Frauenversammlung. Ich verlor sie und floh mit einer anderen Familie.
Les femmes étaient dans une réunion.
dans une réunion, une conférence pour les femmes.
Oui.
J'étais avec ma maman. Et après, lorsqu'ils l'ont bombardé avec le napalm, tout le monde il a pris la fuite. Et moi, je ne crois pas qu'il y en a des gens qui vivaient en même temps que moi. Je croyais que tout le monde... Après, quand je suis arrivée...
Ich war im Flüchtlingslager ganz allein und lebte bei der anderen Familie. Langsam fing das Lager an, sich zu organisieren. Wir hatten dann eine Schule in einem Zelt.
Il y en a une famille qui m'a pris. J'ai commencé mes études dans les écoles. Les écoles ne sont pas construites parce que c'était le début du refuge. Les écoles, c'était dans des bâches, dans des tentes.
Ich lernte 3 Jahre auf Spanisch und Arabisch. Dann machte ich eine Ausbildung als Erzieherin. Ich wechselte die Fremdsprache und lernte Französisch.
J'ai fait ma formation dans cette école, école du 27 février. Et après, j'ai pris ma formation comme éducatrice.
Ich machte mehrere Fortbildungen und wurde zur Direktorin einer Vorschule. Ich wurde Mitglied des Kongresses des saharauischen Volkes und bin in der Organisation für die Jugenderziehung verantwortlich.
Je suis désigné comme membre de, je suis élu comme membre de l'Union nationale de l'Union nationale de la France Sahraoui et je m'occupe de l'éducation sur le niveau de l'organisation.
Inzwischen ist meine ganze Familie in dem Lager, außer zwei meiner Brüder, die bei dem Napalmangriff gestorben waren. Seit 1975 leben wir dort in der Wüste. Es ist absolut trocken. Das Leben unter diesen Bedingungen ist sehr, sehr schwierig. Es gibt gar keine Natur. Es ist total trocken. Daher muss das Leben gut organisiert werden. Sanitäre Anlagen, Schulen, Kurse für Frauen. Wir haben das organisiert, aber das Leben bleibt schwer. Jeden Tag bei Trockenheit, Hitze und Kälte.
Et les écoles encore de, pour la femme, pour l'information de la femme. Et maintenant, on a fabriqué avec nos moyens, avec encore les camps de travaux collectifs. On a pu construire les institutions essentielles. Et maintenant, la vie au campement, vraiment, c'est difficile de vivre dans cette condition.
Oui.
Parce que quand il fait chaud d'une façon incroyable. Et quand encore il fait froid d'une façon incroyable, c'est un désert sec, là où il n'existe même pas de nature, de vent qui souffle chaque jour, et c'est difficile de vivre.
Die Lager sind fast vollständig abhängig von internationaler Unterstützung durch humanitäre Organisationen, zum Beispiel die Caritas, Terre des Hommes und viele andere mehr. Es gibt zwar Gärten, die die Sahrawis selbst angelegt haben, aber die können in der Wüste nur sehr schwer bewirtschaftet werden und reichen nicht aus. Damit werden hauptsächlich Kindergärten, junge Mütter, Krankenhäuser und so weiter versorgt. Die internationale Hilfe ist schwankend. Am meisten Unterstützung leistet immer noch Algerien, auf dessen Territorium sich die Lager befinden.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. September 1991.
Das Leben derjenigen Sahrawis, die in dem von Marokko besetzten Gebiet geblieben sind, also nicht nach Algerien geflüchtet, unterscheidet sich absolut von dem Leben der Sahrawis in den Flüchtlingslagern.
In den besetzten Gebieten ist das Leben ganz anders als in den Lagern. In den Lagern gibt es relativ gute Schulbildung und Förderung für Frauen. In den besetzten Gebieten dürfen die Leute nicht ihre Meinung sagen, dürfen nicht ihren eigenen Dialekt sprechen. Es gibt keine Versammlungsfreiheit, es gibt marokkanische Patrouillen. Es ist verboten, über die Frente Polisario zu informieren.
Mhm. Also,
sehr viele Frauen, Männer und Kinder sitzen als politische Gefangene in den Knästen, zum Teil schon seit 15 Jahren, und es gibt etwa 800 Verschwundene, von denen keiner weiß, was mit ihnen geschehen ist.
Il y en a qui sont disparus, comme dans notre fiche, il y en a 800, ceux qui sont, que nous sommes au courant, mais il y en a beaucoup, 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 que nous ne sommes pas au courant, mais il y en a jusqu'à présent 800, à peu près, qui se sont disparu. Mm-hmm. Aucun qui connaissent leurs nouvelles, aucune formation jusqu'à présent. Pour faire une multinationalité marocaine pour
10.000 junge Sahraouis wurden deportiert aus den besetzten Gebieten nach Marokko. Damit versucht der König, ihnen die kulturelle und nationale Identität zu nehmen. Die Nation der Sahraouis soll abgeschafft werden.
Dans le centre du Maroc. Mm-hmm. Et après, le roi du Maroc, il a fait une conférence pour ces 10.000 jeunes. Et ils leur donnaient, vous êtes, ils leur disent, vous êtes les pionniers du Maroc. Mm-hmm. Vous avez le droit de tout faire, mm-hmm. mais c'est une politique qui est menée par le roi mm-hmm. contre la nationalité de ces jeunes. Mm-hmm. Et ces jeunes, ils n'ont pas voulu. Mm-hmm. Il y en a beaucoup qui sont manifestés, il y en a beaucoup qui ont pris la fuite mm-hmm. pour rentrer dans les campements de réfugiés. Mm-hmm.
Ein anderes Mittel dazu ist es, junge Sahrauis zu zwingen, vor allem junge Frauen, Marokkaner zu heiraten, damit sie auch zu Marokkanerinnen werden.
Et après encore, il a forcé les jeunes filles de se marier avec des Marocains. Et encore au contraire pour les jeunes encore, il leur obligé de se marier avec des Marocains pour avoir des relations entre le Maroc et le Sahara. Mm-hmm. الازداد البيجان جنب مصر نضالو يصنع نصر لين عادي راعي بس دلالو استغلالو 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 يصنع نصر لين
راهو ربحو بلا جميل لا حالو عن سوالو
Die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung im Südwind, also wo der DIA-Vortrag war und die unter Fragen gestellt werden konnten an die beiden saharauischen Frauen, interessierten sich besonders dafür, was es für die saharauischen Frauen in den Lagern bedeutet, so viele Rechte und organisatorische Aufgaben zu haben. Und wie das alles mit dem Islam zu vereinbaren sei. Noara und Khira waren sich einig, dass die Macht der Frauen in den Lagern nicht nur durch die Abwesenheit der Männer kommt, die Männer sind ja zum größten Teil Kämpfer bei der Frente Polisario. Saharauische Frauen haben aber traditionell von der Nomadenzeit her schon eine starke Position in ihrer Gesellschaft. Außerdem wird durch vielfältige Bildungsprojekte dafür gesorgt, dass die Frauen sich ihrer Rolle bewusst werden. Gleichzeitig verstehen sich beide, also Noara und Khira, die im Südwind waren, als religiöse Musliminnen. Khira betonte, dass im Koran nicht steht, die Frau habe in den eigenen vier Wänden zu sitzen. Wenn Frauen lesen und schreiben und den Koran selbst auslegen könnten, sei es nicht möglich, ihn gegen sie auszulegen, wie es im Iran zum Beispiel der Fall ist.
Ihr hört das Tagesinfo vom 18. September 1991.
Geht es jetzt weiter in der Westsahara? Wie anfangs erwähnt, gibt es seit einiger Zeit einen Friedensplan. Durch ein Referendum sollen die Sahrauis selbst entscheiden, ob sie weiter von Marokko besetzt bleiben oder unabhängig werden. Hier scheint die UNO sich sehr positiv zu beteiligen. Nach zahlreichen Reisen und Vorverhandlungen hat Generalsekretär Pérez de Cuellar nun ein Programm zur Durchführung des UN-Friedensplans auf den Tisch gelegt. Und dafür die einstimmige Unterstützung des Weltsicherheitsrates erhalten. Noch sind wichtige Punkte, insbesondere der konkrete Umfang der marokkanischen Truppenpräsenz bis zum Referendum, strittig.
aber in UN-Kreisen herrscht der Eindruck, dass nun der Point of No Return erreicht ist. Am 20. Juni dieses Jahres, also 1990, unterbreitete Pérez de Cuellar dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen Bericht über seine Bemühungen zur Beilegung des Westsahara-Konfliktes. Dieser Bericht sieht vor, eine sogenannte Mission der Vereinten Nationen für die Organisation eines Referendums in der Westsahara zu schaffen. Ein riesenlanger Name, das wird abgekürzt auf Spanisch MINURSO. Also dieses MINURSO soll aus militärischen und zivilen Kräften bestehen, also UNO-Truppen und dann irgendwelche zivile Berater oder so, die Kontrolle über die Westsahara übernehmen, die verbliebenen Truppen der Konfliktparteien überwachen und das Referendum vorbereiten, durchführen und auszählen sollen. Mit der Übernahme des Gebietes durch diese Mission MINURSO soll zwischen Marokko und der Frente Polisario ein Waffenstillstand in Kraft treten. Danach soll es innerhalb von 12 Wochen zu einer angemessenen, substanziellen und fortschreitenden Reduzierung der marokkanischen Truppen kommen. Insgesamt soll zwischen dem Waffenstillstand und der Abhaltung des Referendums eine Frist von 24 Wochen liegen. 24 Wochen, also 5-6 Monate. In dieser Zeit sollen die abstimmungsberechtigten Sahrauis aus den Flüchtlingslagern in ihre Heimat zurückkehren können, damit sie denn sich auch an dem Referendum beteiligen können. Weiterhin soll eine Amnestie in Kraft treten, sodass alle im Zusammenhang mit dem Konflikt inhaftierten Personen ihre Freiheit zurückgewinnen. Und wenn das Referendum dann durchgeführt ist, 72 Stunden nach Schließung der Abstimmungslokale, will die UNO das Ergebnis bekannt geben. Danach müssen sich die Truppen der an den Urnen unterlegenen Seite innerhalb von 6 Wochen aus dem Gebiet zurückziehen bzw. entwaffnen lassen. Danach übergibt die UNO die Hoheitsrechte und die Verwaltung des Gebietes je nach Ergebnis an die marokkanische Regierung oder an die sahrauische Seite. Insgesamt bleiben die UN-Einheiten 35 Wochen im Land, um sicherzustellen, dass das Ergebnis des von ihnen durchgeführten Referendums auch akzeptiert wird. Am 27. Juni stimmte der Sicherheitsrat der Vorlage Pérez de Cuellars einstimmig zu. Das Gremium begrüßte ausdrücklich die Absicht zur Entsendung einer technischen Kommission. Der Generalsekretär, also Pérez de Cuellar, solle so die Resolution auf Grundlage der Ergebnisse der Kommission möglichst schnell einen weiteren Bericht mit konkreten Zahlen vorlegen, auf dessen Grundlage der Sicherheitsrat formell die Schaffung der MINURSO, also dieser Mission dort, beschließen werde. Nach diesem einstimmigen Votum des Sicherheitsrates lud Pérez de Cuellar Vertreter der beiden Konfliktparteien kurzfristig für Anfang Juli 1990 zu Gesprächen nach Genf. Es kam also erstmals seit Januar 1989 wieder zum direkten Gespräch beider Konfliktparteien. Aber trotz der intensiven Bemühungen Pérez de Cuellars, der 5 Tage seines übervollen Terminkalenders fast ausschließlich den Genfer Kontakten widmete, kamen direkte Kontakte aufgrund der beharrlichen marokkanischen Weigerung nicht zustande. Der UN-Generalsekretär verhandelte getrennt mit den Delegationen Marokkos und der Frente Polisario. Die Frage nach dem Umfang des marokkanischen Truppenrückzuges ist zwar weiter strittig, aber offenbar nicht mehr ganz so hoffnungslos wie bisher. Marokko scheint zum Rückzug von etwa 50% seiner Truppen bereit zu sein, während die Polisario und die UNO Mindestzahlen von 70-80% verlangen. Pérez de Cuellar hat Marokko verdeutlicht, dass die UN-Truppen umso zahlreicher ausfallen würden, je größer der Rest marokkanischer Truppen im Territorium sei. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass die Militärexperten der UNO nach ihrem erneuten Besuch vor Ort hier konsensfähige Kompromissvorschläge vorlegen können. Das Klima zwischen den Parteien hat sich nach Genf ein Stück weit verbessert. Offizielle marokkanische Kommuniqués verzichten auf die sonst übliche Abqualifizierung der Frente Polisario als Söldnerbande, und auch die Frente Polisario hat ihre Anklagen gegen die Halsstarrigkeit der marokkanischen Seite eingestellt.